Hi, willkommen bei Remix, Freundinnen und Freunde unseres kleinen, wunderbaren Podcastes. Einer geht noch, Sommerpause gecancelt fürs Erste. Wir schieben noch einen nach und haben ganz wunderbare Gäste, die wir auf keinen Fall gehen lassen konnten, ohne sie zu zwingen, bei uns zu sein. Ich bin Safira, Jason und Adomir sind dabei und unsere wunderbaren Gäste, Esther und Martin. Hi.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid.
Ich finde das auch sehr aufregend. Ich bin sehr aufgeregt. Wir hatten ja schon, haben schon Zeit mit euch am Wochenende verbracht. Freitag und gestern mit dem Grillen und so. Das war sehr schön, sehr gute Gespräche und die wollten wir euch auch nicht vorenthalten. Unseren Remix-Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr da seid.
Ja, also ich freue mich ganz besonders, weil wir kennen uns auch schon seit sehr vielen Jahren. Wir haben zusammen in den USA einen Master Intercultural Studies gemacht.
Richtig.
Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt hier Zeit mit denen auch verbringen dürfen, aber auch, dass wir ein bisschen profitieren können auch von den Erfahrungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten mittlerweile, wenn man so rückschaut. Und über 15 Jahre seid ihr in Jordanien.
16.
Genau. 16 Jahre. Und Arabisch ist eure zweite Sprache jetzt mittlerweile von eurer Familie, ne? Oder kann man das sagen?
Die dritte vielleicht.
Dritte, Englisch.
Deutsch, Englisch, und
Deutsch, Englisch, Arabisch. Genau. Und die haben jetzt geschafft, 5 Töchter in Jordanien großzuziehen, praktisch.
2 sind noch da und 3 sind schon in Europa.
Ja. 3 sind schon in Europa. Und genau. Wir haben jetzt am Freitag einen sehr, sehr interessanten Austausch mit einer sehr gemischten Gruppe. Am besten würde ich sagen, springst du ein bisschen ein in das Thema, erzähl auch ein bisschen auch von euch, sodass wir jetzt da schauen können, in welche Richtung geht das Gespräch auch hier heute.
Ja, ganz kurz. Freitag hat uns auch zu unserem Hashtag der Woche gebracht. Unser Hashtag der Woche ist nämlich Spieglein, Spieglein. Du weißt direkt, worum es geht.
Ja, gut, okay.
Und genau, da werden wir gleich mit Sicherheit nochmal
ein bisschen Vorlage, reingehen.
Genau. Cool. Genau, aber ja, erzählt mal ein bisschen über euch und wie das Leben so in Jordanien ist und so. Das ist ja schon auch was anderes.
Also, ja, 16 Jahre. Wir leben und arbeiten in Jordanien als Mitarbeiter von Provide. Und das ist eine kleine christliche Entwicklungshilfeorganisation. Und wir sind da seit 16 Jahren. Esther arbeitet mittlerweile an der Deutsch-Jordanischen Universität als Deutschlehrerin. Und ich habe so allerhand getrieben. Wir haben natürlich auch haben wir zuerst mehr Sprache- und Kulturstudium betrieben und Arabisch gelernt, also gesprochenes Arabisch vor allen Dingen. Und später habe ich dann so ein Kulturzentrum aufgebaut, habe dann da versucht, Leute irgendwie zu finden, die ich irgendwie trainiert habe als Arabischlehrer. Und wir haben dann Arabisch unterrichtet und interkulturelle Kommunikation, so Sachen. Und mittlerweile habe ich es abgegeben und arbeite jetzt mehr so im Bereich, ich nenne mich dann gerne Social Change Advocate. Also mich interessiert Veränderung der Gesellschaft und da versuche ich beizutragen, indem ich Kultur erforsche, beschreibe, vielleicht auch kritisch irgendwie beschreibe oder halt hinterfrage. Und da kommt der Hashtag natürlich da rein, ne? Spieglein, Spieglein, wo ich mich halt selber versuche so zu beschreiben wie ein Spiegel. Ich sage den Leuten nach Jordanien, ich schreibe euch nicht vor oder ich sage euch nicht, wie ihr leben sollt. Ich versuche nur zu verstehen, wie ihr lebt oder durch ethnografische Studien und sowas. Und so wie ein Spiegel halt und ihr guckt da rein und wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr halt überlegen, ob es euch gefällt oder nicht gefällt und wie ihr es anders machen wollt. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie den Leuten sagt, ihr müsst jetzt das und das so tun. Weil das find ich irgendwo, das funktioniert nicht. Das ist auch, im Englischen sagt man Patronizing oder halt so Bevormunden, glaube ich, im Deutschen. Das ist Bevormunden. Aber auf der anderen Seite denke ich, das ist ein Dienst, den ich der Kultur oder der Gesellschaft tun kann, der manchmal auch schwer getan werden kann von innen. Jemand, der die Sprache spricht, der tut sich schwer, mit seiner eigenen Sprache irgendwie zu reflektieren. Jemand, der eine Sprache lernt, der kann eher die Sprache irgendwie analytisch angehen. Das ist oft so in der Linguistik, auch in der Geschichte so gewesen. Ja, auch arabische Grammatik wurde ja ursprünglich nicht von Arabern geschrieben, sondern von Leuten, die Muslime wurden und dann Arabisch sprechen mussten, dann sich plötzlich mit Arabisch auseinandersetzen mussten. Und da hat man halt als Ausländer oder als jemand, der von außen kommt, hat man da so einen gewissen Vorteil, bei allen Nachteilen, die man hat natürlich als Außenstehender. Aber man hat auch einen Vorteil, dass man reinkommt und halt Dinge sieht, so ein bisschen von außen. Ja, ist das so mein Beitrag oder mein Geschenk oder ans Land oder sowas, was ich dann damit machen möchte.
So ein Spiegel.
Richtig.
Und wir haben jetzt auch selber erfahren, wie das ist am Freitag. Und ich kann auch sagen, der Spiegel, also zu sehen, was hier in Deutschland passiert und wie wir ticken und wie wir jetzt auch interagieren, das ist manchmal hart, zu schauen, wie oft wir, also wie sehr wir blind sind teilweise für unsere eigene Denkstruktur, unsere eigene Handelsmuster und so, ne? Handlungsmuster. Ja, das ist nicht einfach, aber es ist trotzdem extrem wichtig, finde ich. Und du hast, ich fand es auch sehr gut, was du auch gesagt hast, dass man geht kaum aus dem Haus, ohne in die Spiegel zu schauen, egal ob es einem gefällt oder nicht.
Ja, meistens bereut man, so was nicht gemacht hat. Ja.
Richtig.
Ja. Essa, kannst du ein bisschen erzählen, was du an der Uni da machst?
Mhm. Ja, also seit 3 Jahren arbeite ich an der Uni, arbeite mit 18- bis 24-jährigen Studenten, die in ihrem 3. Jahr nach Deutschland gehen. Ja, es ist spannend, also ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache. Darüber hinaus kommen wir auch oft auf kulturelle Themen zu sprechen, wie zum Beispiel Politik oder Rolle der Frau oder andere Sachen. Und das finde ich super spannend, weil da fangen die Leute dann an zu denken, auch über ihre eigene Kultur. Fangen sie an, über ihre eigene Kultur nachzudenken.
Triffst du eigentlich manchmal Leute wieder, die in Deutschland waren? Also siehst du ehemalige Studenten dann, die mal in Deutschland waren und weißt du ein bisschen, was sie dann erleben, wenn die hier hinkommen?
Eher weniger. Von manchen hört man hinterher nochmal was. Aber das ist meistens am Ende ihres Studiums und dann siehst du die eigentlich fast nicht mehr. Manche melden sich von Deutschland aus. Meistens am Anfang, am Ende dann nicht mehr, dann sind sie integriert wahrscheinlich oder haben sie ihre Freunde gefunden.
Ja.
Ja. Also für die meisten, glaube ich, ist es ein sehr gutes Erlebnis, auch wenn es nicht immer leicht ist.
Ja.
Mhm. Okay. Martin, du machst gerade deinen Doktortitel.
Mhm.
Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, genau, das ist genau das, was genau aus der Richtung, die ich eben berichtet habe. Ich habe mich irgendwann dafür interessiert, zu verstehen, warum verhalten sich Menschen natürlich, wie sie sich verhalten, Normen, normatives Verhalten, was motiviert uns, was motiviert auch Jordanier, besonders wenn ich da als Entwicklungszusammenarbeit arbeite und versuche, Social Change Advocate zu sein, dann muss ich ja verstehen, ein Stück weit, welche Normen sind denn da und wie sind sie entstanden, wie sind sie denn motiviert und sowas. Ja, ich meine, sonst stolpert man einfach rein und ganz arrogant versucht man dann irgendwas mitzumischen. Und da habe ich auch angefangen und dann habe ich jemanden gefunden in Tilburg, Jan Blommert, relativ bekannter Soziolinguist, der halt Kulturstudien und Kulturanalysen und sowas, also Critical Discourse Analysis sowas betreibt. Und der hat mich dann akzeptiert als PhD-Kandidat. Und dann habe ich angefangen halt zu lesen, Literatur und ein Konzept zu erarbeiten. Und am Ende stand jetzt dann, dass ich Interviews gemacht habe in Jordanien mit circa 50 Leuten und sie gefragt habe, gerade nach bestimmten Begriffen, die man im Jordanischen immer wieder, also im Arabischen, Jordanisch-Arabisch, im gesprochenen Arabisch, immer wieder verwendet. Das sind so 3 Begriffe, die immer wieder kommen, ganz oft kommen, wenn man über Sachen spricht, die man nicht tun sollte. Wo man als jemandem signalisiert, das ist nicht, das macht man nicht. Ja. Auch gerade Kindern zum Beispiel, das macht man nicht. Ne? Und wie sagt man das? Und da gibt es halt 3 Begriffe. Und diesen drei Begriffen bin ich nachgegangen und habe dann versucht, so ein bisschen rauszufinden, wie welche Normen oder Normative Codes, also welche Systeme, normativen Systeme man dann finden kann, wie die sich verhalten zueinander, wie die motiviert sind, wie die funktionieren, vielleicht ein Stück weit, welche Rolle sie spielen in der Gesellschaft. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Ja,
als du das Freitag vorgestellt hast, glaube ich, das war für uns alle ziemlich mindblowing, also sehr aufrüttelnd, fand ich. Du hast am Freitag auch erzählt, dass du die Zwischenergebnisse oder wie auch immer, dass du das in Athen vorstellen konntest.
Ja, genau.
Kannst du mal erzählen, wie das gekommen ist?
Ja, genau. Das war eine recht witzige Sache, denn wie gesagt, dieser Professor Blommert von Tilburg, der wurde als einer der Hauptredner, nach Athen eingeladen zu einer Konferenz, die ist letztes Jahr das erste Mal stattgefunden. Die heißt Europe in Discourse. Und da wurden auch andere wirklich namhafte Leute aus diesem Discourse-Analysis-Gebiet eingeladen. Und da muss ich wohl irgendwie auf diesem Verteiler gelandet sein, weil ich halt eben bei ihm als Student, als PhD-Kandidat laufe. Und dann kam zuerst diese E-Mail an und da hieß es Europe in Discourse, Call for Papers. Also man konnte dann irgendwas einschicken, einen Artikel oder halt ein Paper und sagen, hier, ich möchte auch kommen, ich möchte was präsentieren. Und da habe ich das, weiß ich noch, beim ersten Mal habe ich es direkt gelöscht. Europe in Discourse. Ich meine, ich sitze in Jordanien, das ist jetzt beim besten Willen nicht mehr Europa. Und also Türkei, da könnten wir vielleicht noch irgendwie, ne, mit den 3%, die da noch irgendwo in Europa liegen. Aber, oder Zypern, lustigerweise, wird ja auch zu Europa manchmal gerechnet. Aber wir sind ja, also jenseits. Na, das hat ja keinen Wert. Und dann habe ich das so weggeschoben und dann kam das auch wieder, so eine Erinnerung, ja, Call for Papers, sehr gern. Und dann habe ich irgendwann was geguckt. Und zwar, was ich euch auch gezeigt habe, dieses von Zoom, diese Serie, ich glaube, das hieß Ein Staat, zwei Welten.
Mhm. Und ZDF-Reportage.
Genau, ich packe das auf jeden Fall in die Shownotes, sonst vielleicht schneide ich es auch rein, muss ich mal gucken.
Genau. Mhm. Und das habe ich dann geguckt. Und ein Soziologe hat, also habe ich auch gerade dazu gelesen, ein Soziologe schreibt, ein Soziologe interessiert sich natürlich für andere Gesellschaften, auch aus dem Grund, weil er hofft, dass er, was er da findet, in anderen Gesellschaften ein Stück weit auch benutzen kann, um seine eigene Gesellschaft wieder besser zu verstehen. Und wie gesagt, und dann guckte ich diese ZDF-Reportage und sehe, wie diese Frau, diese Reporterin oder diese Journalistin, wie sie verschiedene junge Leute in der Schule interviewt, also ausländische Jungs waren es vor allen Dingen. Ne? Das waren Albaner und Türken. Und wie sie interviewt und so ein bisschen halt das darstellt oder sie fragt über ihre Vorstellungen, über Familienleben und wie diese Jungs halt dann einfach offen zugeben, dass sie das deutsche Grundgesetz nicht akzeptieren. Weil sie sagt, als er dann sagt, der eine sagt dann von wegen seiner Schwester, die darf abends nicht raus oder sowas, ja, sie sagt, aber wir haben doch das Grundgesetz und wir. Du bist doch Deutscher, du hast doch einen deutschen Pass, du bist doch hier geboren und wieder Grundgesetz und da ist Gleichheit. Und er sagt, ja, das akzeptiere ich aber nicht. Und das hat sich so mehrmals wiederholt. Und dann, als ich das geguckt habe, habe ich fast schmunzeln müssen, weil das Ganze hat so geklungen in dieser Reportage. Ich denke, das war auch durchaus so von ihr gewollt, vermute ich. So ein bisschen so eine, dieser Kampf der Kulturen, ja, das sind Leute, die sind gegen uns, die akzeptieren uns nicht, die sind irgendwie gegen uns. Und seit Huntington, ne, diese ganze Clash of Civilizations, was übrigens genauso auf der anderen Seite die Islamisten genauso propagieren, ja, Kampf der Kulturen, da gibt es auch Bücher, die herausgegeben wurden von islamistischen oder sehr stark islamischen Richtungen, die das auch genauso beschreiben, da ist ein Kampf da und so. Ne? Und als ich das so angehört habe und mir das anhöre, denke ich, das ist lustig. Genauso wie diese jungen Männer in Deutschland, also diese Türken und Albaner reden, so reden auch im Grunde meine jordanischen Leute, die ich interviewt habe, über ihren eigenen Staat zu Hause in Jordanien. Also nicht, das sind nicht irgendwie gegen Deutschland oder sowas, das sind einfach, die haben völlig andere Beziehungen zum Staat. Und da habe ich gedacht, das sind im Grunde, die sind nicht gegen uns, das sind einfach nur gute Osmanen. Und ja, genau, und das hat mich dann dazu gebracht, oder da habe ich gedacht, ah, vielleicht kann ich doch was erzählen auf dieser Konferenz. Und zwar beschreiben, was ich gefunden habe in Jordanien, in einem Land, das ja auch im Osmanischen Reich war, genau wie die Türken und die Albaner waren ja auch im Osmanischen Reich. Und vielleicht, wenn ich es beschreibe und zeige, dass die einen anderen Zugang haben oder eine andere Vorstellung haben über den Staat und die Rolle des Staates, auch in ihrem Privatleben, wenn man das versteht, vielleicht versteht man dann, dass vielleicht auch Türken, Albaner in Deutschland zunächst mal nicht gegen uns sind, sondern einfach eine ganz andere Beziehung haben zum Staat.
Das ist eben ganz abgefahren, weil ich selber habe an einer Hauptschule in Duisburg mein Referendariat gemacht und ich weiß nicht, wie alt diese Geschichte ist. Ich meine aber, dass diese Doku ist auf jeden Fall nach meinem Referendariat gewesen, aber ich hatte sie vorher schon mal gesehen. Mhm. Ne? Also als ich die jetzt bei deinem Vortrag vorgestern gesehen habe, habe ich mich wieder daran erinnert und ich weiß noch, als ich diese Doku gesehen habe, das hat für mich nochmal sehr gut in Worte gefasst, warum ich selber in Duisburg an der Schule nicht zurechtgekommen bin. Mhm. Weil es da ganz viele von diesen Situationen gab, und ganz viel auch von diesen Einstellungen, da waren irgendwie, weiß nicht, ich glaube, das war irgendwie was mit 60% Migrationsanteil in dieser Schule. Und da sind alle Lehrer mehr oder weniger auf Granit gebissen. Und keiner hat's aber verstanden. Also so nach dem, was ich Freitag dann eben von dir gehört habe. Und deswegen, das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, wenn man es nicht versteht, dann entsteht sowieso schon irgendwie eine Aversion und das haben die ja auch gemerkt, ne? Also die Kinder, dass da zwischen, sage ich mal, den Lehrern und den Kindern oft ein ganz tiefer Graben
ist. Ja, es ist keine Akzeptanz, ne? Wenn du jetzt nicht irgendwie nachvollziehen kannst, woher kommt dieses Verhalten, das ist schwierig, so eine gewisse Akzeptanz auch zu finden. Ne? Ja. Deswegen, gute Osmanen sind die. Also erklärt uns bitte, was
ja, ist genau, da okay. dahinter. Ja, genau. Also ich habe, wie gesagt, in dieser Forschungsarbeit, in diesen Interviews, habe ich dann unter anderem gefragt nach drei Begriffen. Und diese Begriffe werden auch bei Kindererziehung oder überhaupt sehr oft verwendet. Und der eine Begriff, der nennt sich Ape. Das heißt vielleicht so Schande. Eigentlich heißt es ein Fleck oder sowas, aber es ist Schande, was wir sagen mit Schande. Das ist schändlich oder ja. Und das ist ein Begriff, der kommt zunächst mal einfach, wird verwendet einfach im sozialen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich. Das sind so gesellschaftliche Normen, unter anderem auch Stammesgesetze, was das so üblich ist, ja, Vorstellungen, wie man sich zu verhalten hat, und wenn man die übertritt oder die nicht erfüllt, dann ist es Ape. Ja. Dann der zweite Begriff, den ich gefragt habe, nachdem ich gefragt habe, war Haram. Da ist auch das Wort Harem ist da übrigens verwandt damit, weil der Harem ist der verbotene Bereich. Da darf man nicht reingehen als fremder Mann. Und Haram, das hat was ganz stark mit Religion zu tun, also ganz eindeutig eigentlich. Dass wenn jemand sagt, es ist Haram, dann meint er, dass man damit irgendein göttliches, religiöses Gebot überschritten hat. Und dann gibt es Dinge, die sind, nennen wir Mamnua, das ist verboten, einfach ganz platt, ne, von Mana, verboten. Das ist ein bisschen komplexer, dieser Begriff, der kann sich auch beziehen auf Sachen, die Haram sind, also religiös, oder der kann auch sich beziehen auf Ape, ja, also etwas kann Mamnua sein, weil es eben gesellschaftlich nicht akzeptiert ist oder weil es religiös nicht akzeptiert ist. Aber ganz lustig, dieser Begriff kann auch benutzt werden für die Familie. Also der Vater hat was verboten oder so, oder die Familie hat was verboten, hat nichts mit Religion zu tun oder mit der größeren Gesellschaft. Und oder halt eben auch mit dem Staat. Der Staat verbietet auch Sachen. Wenn der Staat was verbietet, dann ist es nicht Haram oder Ape, dann ist es Mamnua. Und eine witzige Sache, die ich dann irgendwann kapiert habe, als ich diese Leute interviewt habe, denn ich habe ungefähr halb Amman, also Leute aus Amman, aus unserer Hauptstadt, und halb die andere Hälfte war außerhalb von Amman. Waren alle möglichen Leute, waren alt und jung, ungefähr gleich viel Frau wie Männer, vielleicht ein bisschen mehr Frauen als Männer. Alt und jung, gebildet, ungebildet, alles Mögliche durch querbeet. Aber ungefähr halb, die Hälfte war von Amman, die Hälfte war von draußen, also von außerhalb von Amman. Und das Witzige war, was mir aufgefallen ist, dass Leute in Amman öfter schon mal direkt, als ich gefragt habe, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Eib, Haram und Mamnur? Und dass sie bei Mamnur ganz, also öfter schon mal gesagt haben, direkt als ersten Satz oder so, oder sehr bald, und Mamnur, das ist, was das Gesetz verbietet. Mamnur ist etwas, wo man Strafzettel für bekommt. Mamnur ist etwas, wofür man ins Gefängnis geht. Also ganz stark staatliche Normen verletzt und der Staat bestraft dann. Und das Interessante war, dass man das außerhalb von Amman fast überhaupt nicht finden konnte. Also da hat fast niemand irgendwie den Staat oder die Gesetze erwähnt, wenn er von Mamnur gesprochen hat. Und das ist, obwohl Menschen durchaus auch vom Staat angestellt waren, also da war einer dabei, der war früher bei der Armee, der war jetzt im Ruhestand, da war jemand, da war zwei andere waren dabei, die wurden von, die hatten als Lehrer gearbeitet für, die für den Staat, also für staatliche Schulen, also durchaus Leute, die, die für den Staat arbeiteten, aber die kamen irgendwie nicht alle auf die Idee, den Staat zu erwähnen bei all diesen Gesprächen, wo Leute in Amman das ganz schnell öfter mal erwähnt haben, den Staat und die Gesetze. Und da habe ich das Gefühl gehabt, als ob der Staat außerhalb von Amman fast nicht existent sei. Da ist irgendwo, der ist nicht da. Da spielt keine Rolle in ihrer symbolischen Welt. Und daraufhin, wie gesagt, mit, gepaart mit Lesen über Geschichte und das Osmanische Reich in Jordanien, ist mir klar geworden, das Osmanische Reich, das war... Da saßen die Osmanen, also die ganzen Sultans und sowas, saßen in Istanbul. Und ansonsten wurde das Osmanische Reich relativ, über lange Jahre haben die es relativ wenig kontrolliert. Die haben ein bisschen was abgeschöpft an Steuern, aber nicht so viel eigentlich, also nicht sehr viel. Und haben ansonsten den verschiedenen Gruppen in Syrien und in Jordanien und sonst wo einfach sich selbst überlassen, sich selbst zu regieren, ja. Rechtsprechung war dann eine Sache von den lokalen Gerichten und es war dann entweder was Jüdisches oder was Christliches oder was Islamisches. Also die Moschee oder die Kirche oder halt der Bischof oder halt irgendwelche anderen Gerichte, ja, die da zu Gericht saßen. Auch Schulen zum Beispiel, also Ausbildung und Schulen, sonstiges wurde auch diesen Gruppen sich selbst überlassen. Und zur entstandenen Grunde, was wir einfach so eine ganz multinormative Gesellschaft nennen können. Also es gibt ganz verschiedene Normen und normative Räume und Leute, der gleiche Mensch, also die Menschen im Osmanischen Reich lebten nicht mit dem gleichen Rechtssystem. Es kam darauf an, ob ich Muslim bin oder Christ oder Jude oder irgendwas anderes. Genau. Und da dieses Gespalten und dieses Fragmentierte, ne, das ist ganz interessant und dass der Staat sich da auch nicht reinmischt. Und dann später hat das Osmanische Reich im 19. Jahrhundert angefangen, das ein bisschen mehr zu zentralisieren, aus Gründen, die jetzt zu weit führen. Aber, und die haben dann auch so ein Gesetz geschaffen, das erste Mal dann die Mejelle geschaffen, die hat dann alle Osmanen quasi unter ein Gesetz gestellt. Aber auch da wurde wieder das Familienrecht, Ehe, Familienrecht und das Erbrecht wurde da ausdrücklich ausgenommen und wieder den Religionsgemeinschaften zugesprochen als Bereich ihrer Jurisprudenz. Und das gilt bei uns in Jordanien noch bis heute. Man kann in Jordanien bis heute noch nicht, die haben immer noch im Grunde die Mejelle quasi so, mit Veränderungen natürlich. Aber man kann bis heute noch nicht zivil heiraten. Man kann, wenn es einen Ehestreit gibt oder halt eine Scheidung oder Sorgerecht oder auch Erbrecht, dann muss man damit zur Moschee gehen oder halt zu dem, nicht zur Moschee, aber zum islamischen Gericht oder halt zum Kirchengericht gehen. Und das meinte ich vorhin mit Osmanen. Für Jordanier ist der Gedanke zum Beispiel, dass der Staat sich da einmischen würde, eine Ehe. Also Eherecht, Sorgerecht und Scheidung und sonst irgendwas und wie ich mit meiner Frau umgehe und sowas, das hat zunächst mal überhaupt nichts mit dem Staat zu tun. Ja? Das hat was mit meiner Religionsgemeinschaft zu tun, mit den Gesetzen, Gepflogenheiten, vielleicht von meinem Stamm, aber es hat eigentlich herzlich wenig was zu tun mit dem Staat. Und deswegen meinte ich, sie sind gute Osmanen. Die Osmanen, die kamen, wie gesagt, die entstanden so um 1299 kam ungefähr am Anfang vom 16. Jahrhundert dann nach Jordanien und Syrien. Das sind immerhin 400 Jahre, ja, wo die Leute mehr oder minder so gelebt haben, weit weg der Staat, also die kontrollierende Macht. Und man lebt einfach halt vor sich hin. Der Staat reguliert bestimmte Sachen wie Steuern und sonst was, ja, okay. Aber ganz große Bereiche, und wenn man sich überlegt, wie wichtig Familie ist, ja, das macht für viele Leute das meiste ihres Lebens aus. Und genau diesen Bereich Familie reguliert der Staat gar nicht, ja. Und dann kann man sich überlegen, halt, wie wichtig oder unwichtig der Staat ist.
Und ist diese Methodik auch immer noch heute gelebt in Jordanien tatsächlich?
In Jordanien ist es immer noch so, dass der Staat in bestimmten Bereichen nicht reinspricht. Das ist Sache von der Betreffenden. Wie gesagt, heiraten, der Staat. Mhm. Du kannst nicht zivil heiraten. Du musst zu deinem Religionsgemeinschaft, und da kannst du heiraten. Mhm. Es ist aber auch durchaus so, es sind nicht nur die religiösen Sachen, das ist vielleicht auch ganz lustig, es ist nicht nur die religiöse Geschichte, sondern was ich festgestellt habe bei den Interviews oder bei der Forschung war auch, von diesen verschiedenen, ich sag mal, Autoritäten oder Zentren, ja, wo Normen ausgegeben werden oder halt erklärt werden oder halt deklariert werden. Das eine ist ja der Staat und dann gibt es die Religionsgemeinschaft und das andere ist dann so die Familie, der Stamm oder sowas, ja. Und das ist mit diesem Ape, mit dieser Schande verbunden. Und das, muss ich sagen, haben fast alle, bis auf Ausnahmen, haben alle gesagt, dass das sei eindeutig das Stärkste, die stärkste Kraft sei in der Gesellschaft. Also nicht der Staat und seine Gesetze. Auch nicht die Religion, auch nicht die Moschee, auch nicht die Kirche oder sonst irgendwas, sondern es ist die Familie oder der Stamm und diese Gesetze oder diese Normen, diese gesellschaftlichen Normen. Und Leute werden sich ganz stark nach dem richten, ob das Ape ist oder nicht. Wenn es Mamnua ist, als verboten vom Staat oder sonst irgendwas, ja, vielleicht nicht, manchmal eher nicht. Haram, das kommt drauf an, wie religiös jemand ist, ja. Aber bei dem Ape, das ist ganz, ganz eindeutig, ja, dass man da
und viel Effekt davon lassen.
Und es passiert auch zum Beispiel, interessanterweise, du hast einen Tötungsfall, ja, jemand bringt jemanden um, vielleicht einen Mord oder so, ja. Und dann kann der verurteilt werden vom Staat, ja, das ist dann Gericht da, ne? Ja. Kapitalverbrechen, wird dann verurteilt, zum Beispiel zum Tode verurteilt, haben wir noch in Jordanien, die Todesstrafe. Und dann fängt die Verhandlung zwischen den Stämmen an. Da wird es quasi erstmal so quasi beiseite gelegt, was auch immer der Richter dann entschieden hat. Und dann verhandeln die Stämme, was passieren soll. Und dann kann es passieren, dass man sich einigt auf eine Geldsumme, also Blutgeld, und den Betreffenden dann begnadigt. Und das ist dann quasi, da wird quasi das staatliche Gericht wird damit einfach überritten, also gecancelt. Ja? Also da ist dann wirklich das Stammesgericht und die Stammes Normen sind da, die haben was mit Ape zu tun und sonst irgendwas, die sind da quasi höher und stärker als das staatliche.
Eine Sache, die mir dazu einfällt, also es gab einen Streit in unserem Nachbarhaus von uns, offensichtlich in einem Apartment haben sich die Ehepartner gestritten. Und es wurde echt lautstark. Zum bestimmten Zeitpunkt wurde dann die Autoscheibe eingeschlagen draußen in seinem Auto. Da kommt kein Mensch auf die Idee, die Polizei zu rufen. Das ist ein Streit, der in der Familie stattfindet. Und irgendwann kam der Krankenwagen, danach hat jemanden abgeholt. Nie, zu keinem Zeitpunkt wurde hier die Polizei eingeschaltet. Niemand der Nachbarn kam auf die Idee.
Ach krass.
Ja.
Aber was würde dann, was wäre die Instanz, die man jetzt einschalten würde in so einer Situation? Gibt es irgendwas, was man einschalten könnte, theoretisch, ne? Auch wenn das nicht war?
Ja, die Familie, die Stammesältesten, die Familie, irgendjemanden.
Das ist eine Familienangelegenheit, das ist intern.
Also das heißt, der Vater von irgendjemandem anrufen oder die Mutter von irgendjemandem anrufen, wäre in Ordnung.
Die werden dafür zuständig und dass da jemand kommt und vermittelt und verhandelt und vielleicht beschützt und sonst irgendwas. Ja. Aber das geht ja auch in das Thema zum Beispiel Ehrenmorde. Ja? Ja. Da ist dann zum Beispiel im jordanischen Gesetz ist immer noch drin, verankert, dass eine Tötung, also wenn man jemanden umbringt, würden sagen Mord, aufgrund von Eifersucht, dass das also irgendwie vergeben wird oder halt mit tribalem Recht, also mit Stammesrecht dann quasi irgendwie verhandelt wird und sowas, ja. Es kommt aus dem französischen Gesetz eigentlich, aber im französischen Gesetz ist es so, wenn ich ins Zimmer komme, ich sehe meine Frau, wie sie mit einem anderen Mann im Bett liegt und ich sie dann quasi umbringe, dann habe ich mildernde Umstände, weil aus Eifersucht heraus ich handle.
Im Affekt.
Im Affekt, genau. Aber wenn ich rausgehe, um ein Messer zu holen und wieder reinkomme ins Zimmer, dann würde das französische Gesetz sagen, nein, also jetzt ist es nicht mehr Affekt. Du warst eben mal draußen, wieder drin, jetzt ist es nicht mehr Affekt. Im Arabischen, also in Jordanien, ist es so, du kannst deine Schwester zum Beispiel oder was auch immer, kannst du, oder eine Frau oder so, kannst du noch ein halbes Jahr später umbringen. Es gilt immer noch im Affekt.
What?
Ja. Und da ist diese Sache mit Ehre. Es ist ein Ehrenmord, es geht um Familienehre und sonst irgendwas, ja. Und was dann passiert normalerweise oder oft passiert, ich bringe meine Schwester zum Beispiel um oder meine Nichte oder meine Tochter oder so, weil sie, meistens sind es ja Frauen, die dann geächtet werden für irgendwelche Sexualdelikte, ob es jetzt wirklich passiert sind oder nicht, ist zunächst mal nicht so wichtig, sondern was halt die Wahrnehmung ist, ja. Und die Schande und auf die Familie gebracht wurde. Und dann wird eine Frau zum Beispiel umgebracht. Und der Betreffende, der sie umgebracht hat, der geht vielleicht für ein paar Wochen, für ein paar Monate, ein halbes Jahr vielleicht ins Gefängnis und kommt wieder raus. Ja. Weil, wie gesagt, diese tribalen Vorstellungen da einfach stärker sind als Grunde die andere Gesetze. Die
genau, wir so wie ich jetzt verstanden habe, dieser tribalen Aspekt, also dieser Schande-Aspekt, überragt letztendlich sowohl das Religiöse als auch das Gesetzliche.
Würde ich behaupten, ja.
Ja. Und erzählt uns ein bisschen mehr, wie entsteht das? Also was steckt dahinter in diese Schande, in dieser Fleck?
Ja. Also das sind jetzt Sachen, die sind mir das Schande, das ist im Grunde, geht es da um die Frage, oft wurde es auch von Leuten umschrieben, dieses Ape, diese Schande, die Leute reden. Was sagen die Leute über uns als Familie? Die Leute reden. Und wenn die Leute reden oder wie sie reden und wie sie uns sehen, das ist im Grunde das Konzept von Schande. Und das kann dann so Sachen sein, wie man sich anzieht. Es ist ganz stark auch auf Frauen bezogen. Manche haben sogar das definiert als fast schon eine sexuelle Sache, also eine Sache, die sich ganz stark um Sexualität dreht. Und Frauen sind da ganz stark benachteiligt, würde ich behaupten. Frauen dürfen viel weniger tun als Männer. Viel mehr Sachen sind Ape, Schande für die Frau. Was die Frau dann begrenzt, die Frau, wie sie sich anzieht, ist deutlich mehr begrenzt. Die Frau darf draußen, vielleicht auf der Straße, nicht so laut reden oder da irgendwo rumlungern. Also man sieht auch draußen abends nie Mädchen rumhocken auf irgendwo, so die Dorfjugend oder sowas. Ne? Man sieht immer nur Jungs rumsitzen. Jungs können draußen sein, bis nachts sind 2, 3, 4. Das interessiert eigentlich nicht. Ein Mädchen, wenn es dunkel wird, muss es im Grunde eigentlich zu Hause sein. Ansonsten ist es Ape, es ist wieder Schande. Jungs können sich auch sexuell einiges leisten. Auch, wie gesagt, außerehelichen, vorehelichen, sonstigen Geschlechtsverkehr. Ja? Mädchen, das wird dem nie wieder verziehen. Allein schon, wenn der Verdacht entsteht, irgendwie, sie könnte da irgend vielleicht auch nur Kleinigkeiten irgendwo getan haben. Also noch nicht mal jetzt wirklich vielleicht Geschlechtsverkehr, sondern einfach, ja. Und das sind so Sachen, und da werden Leute geächtet, da wird die Familie geächtet, wird abgelehnt, wird vor allen Dingen die Heiratschancen sinken ganz massiv für das Mädchen und auch für ihre Schwestern unter
Umständen. Also es scheint wirklich also ein existenzielle Angst zu herrschen.
Absolut, ne? Absolut.
Also nicht nur auf die Person bezogen, aber auf die gesamte Familie.
Richtig.
Hat das auch irgendwie berufliche oder so Auswirkungen? Kann das auch sein?
Wenn du halt als Familie nicht anerkannt oder nicht respektiert wirst, wenn du bekannt bist als keine gute Familie oder sowas, ja, dann klar, kann alle möglichen.
Und über Generationen hinweg, ne? Also wenn du so überlegst, weil dann gibt's auch, kannst du ja nicht so leicht, deine Schwester oder die andere Geschwister können nicht leicht heiraten.
Ja,
ne?
Ja. Man sagt, es ist so eine Schande, das klebt an der Frau bis ans Grab und drüber hinweg. Also das ist wirklich, das sagen Jordanier mir. Also das ist, und wie gesagt, was ich gerade beschrieben habe, ist nichts, was ich irgendwie interpretiere. Also das ist im Grunde nur eine Beschreibung dessen, was Leute mir erzählt haben. Also ich habe jetzt auch gar nicht mal interpretiert irgendwo, was die da machen und denken und sowas, sondern das ist im Grunde, ich würde behaupten, also die meisten von meinen Interviews, die meisten Jordanier würden das, glaube ich, auch so bestätigen. Genau so ist das mit Frauen. Und viele würden sagen, es ist nicht gut so. Das sind sie dann auch bewusst, ja, es ist eigentlich nicht gut so, wie es ist. Und viele Männer würden auch sagen, es ist eigentlich nicht fair, es ist eigentlich nicht recht, aber es ist halt irgendwie so. Und Frauen denken auch, nee, ist eigentlich nicht gut so. Aber oft sind es ja sogar die Frauen, die das System quasi einfordern oder weitertreiben oder die tragende Kraft sind, ja, ganz interessante Weise, ne? Ja.
Und diese Dynamik ist auch sehr, wie kommt das? Weil man muss jetzt mit unserer Denkweise denken, also sich vorstellen, dass eine Frau alles tun wird, um sich aus so einer Situation auch rauszukommen. Aber es ist offensichtlich nicht so, dass viele Frauen das sogar unterstützen.
Ja, das ist, wie gesagt, da gibt es ja auch in der Soziologie, in Psychologie ja verschiedene Ansätze dafür oder so, aber Bourdieu zum Beispiel, ein Soziologe, spricht von symbolischer Gewalt. Es ist ja durchaus so, dass Menschen in einem gesellschaftlichen System, Menschen, die unterdrückt werden oder die wirklich massive Nachteile haben in dem System, das System aber so verinnerlicht haben, dass sie das System verteidigen werden. Das heißt sogar, dass der Unterdrückte das unterdrückerische System sogar noch verteidigt und dafür einsteht. Und ich würde sagen, das kann man auch in Deutschland oder sehen, wenn Frauen auf bestimmten religiösen Gemeinschaften sonst irgendwie Nachteile haben und sowas, ja, trotzdem sehr stark dieses System zum Beispiel verteidigen, das muss so sein, das ist richtig so, ja. Und das ist irgendwo eine offensichtlich eine psychologische Geschichte, dass Frauen, man sollte dann denken, ja, so quasi spieltheoretisch, ne, du hast einen Nachteil, du versuchst eine andere Strategie zu finden, aber das ist nicht so. Psychologisch, wir funktionieren nicht so rational, wie Spieltheoretiker das manchmal uns vormachen wollen.
Ganz wie war es für dich, Esther, da in so einer Kultur, in so einem System, hat dich das auch verändert, persönlich?
Ja, bestimmt hat mich das verändert. Als ich jünger war, ich glaube über die Jahre, also über die 16 Jahre, habe ich auch ein Stück weit gelernt, damit umzugehen. Durch mein Verhalten versuche ich aber auch, soweit ich kann, Gegengewichte darzustellen, ein bisschen zu provozieren, nicht zu viel, aber Leute auch zum Nachdenken herauszufordern. Am Anfang habe ich mich mit der Kleidung sehr, sehr angepasst, zum Beispiel. Da hatte ich auch immer ganz lange Röcke an, nur langärmlich, kein Kopftuch, aber ich sah sehr konservativ aus. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Mittlerweile ziehe ich mich jetzt nicht ganz freizügig an, aber ich versuche ein bisschen die Limits zu pushen und zu zeigen, man kann auch eine anständige Frau sein und zum Beispiel mit Kurzärmel in der Gegend rumlaufen. Also da muss nicht unbedingt eine Verbindung sein. Ja. Und das ist bei Ihnen ja, bei manchen Männern ja definitiv der Fall, dass sie mit nicht konservativer Kleidung auch sofort verbinden. Das ist eine Frau, die keinen Anstand hat, die Sex will mit allen möglichen Männern und so. Und da versuche ich ein bisschen ein Gegengewicht, ein Gegengewicht reinzubringen in die ganze Situation.
Es ist natürlich für dich auch eine andere Situation, weil du riskierst, nicht geächtet zu sein, yeah, ne, von deinem Netzwerk, richtig, insgesamt, genau, von deiner Familie, weil genau, alle, wenn andere sagen, das ist Schande, yeah, würdest du trotzdem das Selbstbewusstsein haben, dass es nicht so in deiner Familie
Man
ist.
Man muss natürlich sensibel da dran gehen, nicht, ja, mit dem Vorschlaghammer. Aber jetzt zum Beispiel, es gibt auch, wir haben auch einen Ruf in unserer Nachbarschaft. Und jetzt zum Beispiel, die Hanna lebt bei uns, unsere Tochter lebt mit zwei anderen Praktikanten in unserem Haus. mit den Praktikantinnen, das sind 27-jährige, Hannah ist 24, die leben da zu dritt. Und wir haben denen gesagt, ihr dürft hier gerne leben, das, ihr seid willkommen, aber es gibt gewisse Regeln, die in unserer Nachbarschaft eingehalten werden müssen. Zum Beispiel keine jungen Männer mit ins Haus bringen. Ja, das geht einfach nicht. Das wird, würde nicht akzeptiert werden von unserer Nachbarschaft und würde unseren Ruf zerstören. Auch wenn es nicht unsere Tochter wäre, wenn das die anderen Mädchen sind. Wir sind dafür verantwortlich, dass der Ruf unseres Hauses nicht zerstört wird.
Wow, jetzt stell mal vor, ihr seid nicht mit diesem Verhalten einverstanden. Also das heißt, es ist nicht euer Ethos. Ne? Das, und trotzdem beugt euch da unter, weil ihr in dieser Gesellschaft funktionieren müsst.
Es geht hier um unsere Ehre, um Respekt, den man uns entgegenbringt und was man über uns denkt. Und das ist das Wichtigste, was du haben kannst in der arabischen Kultur.
Ja. Verlierst du das, verlierst du deine Möglichkeit, da zu wirken? Ne? Oder zu integriert zu sein, zu interagieren?
Du verlierst jegliche Achtung.
Ja. Und diese Dynamik, und das ist das, was du dich auch dazu bewogen hat, auch dieses Thema auch zu präsentieren. Diese Dynamik siehst du in der Duisburger Schule. Also der türkische Junge, der albanische Junge, der unter diesem Druck lebt, sozusagen, und die Jungen und die Mädchen. Mhm. Ja. Ja, extrem schwierig zu sagen, hey, warum respektierst du den deutschen Staat nicht? Mhm. Weil der deutsche Staat ist nicht... der deutsche Staat wird nicht seine Fähigkeit in seiner Sippe, seine Identität schützen können. Das ist die Schlussfolgerung daraus. Ne?
Das ist sein Leben, seine Familie ist sein Leben. Ja. Das ist auch eine Sache, die mich nach quasi dann, wie viel, vor 3 Jahren damit angefangen, also quasi nach 13 Jahren, 14 Jahren mit den Interviews dann angefangen und was mich unheimlich überrascht hat. Und ich dachte, man kennt ja jetzt so ein bisschen die arabische Kultur nach mehr als ein Dutzend Jahren, die Leute interviewt habe und ich habe nicht nur diese Fragen gestellt hier über diese drei Begriffe, sondern auch so ein bisschen erzähl mir mal über dich selber, wo du aufgewachsen bist, wo du herkommst und erzähl mir mal, wie so dein tägliches Leben aussieht, einfach aus rein ethnografischen, anthropologischen Interesse heraus, um zu verstehen, wie sieht denn dann sein Leben aus? Ja? Welche Bereiche, wo geht er hin oder wo geht sie hin und so? Ne? Wie sieht das Ganze aus? Wie sieht seine Welt aus oder ihre Welt aus? Und das Faszinierende war, wie groß die Rolle der Familie ist. Hm. Also das Mindeste, ich glaube, ich kann mich auch an keine Ausnahme erinnern, das Mindeste ist, dass man mindestens freitags sich mit der Familie trifft. In der Stadt vielleicht, wenn es noch relativ anonym ist und zu busy, dann ab und zu vielleicht auch unter der Woche, aber Freitag mindestens. Die Leute, die außerhalb der Stadt leben, also außerhalb Ammans leben, das sind auch andere Städte, also Irbid und sonst irgendwas, aber die zum Teil täglich mit der Familie zusammen sind, also die Montag, Dienstag, Freitag und dann sage ich, also Freitag ist bei uns quasi der freie Tag, also quasi die ganze Woche und dann sage ich, was machst du am Freitag? Ja, natürlich Familie. Und ich denke, da warst du doch jetzt schon die ganze Woche. Ja, da geht er doch nochmal zur Familie. Und dann habe ich, also dann ist mir bewusst geworden, wie stark sie Familie denken.
Und wenn du Familie meinst,
Großfamilie.
Großfamilie. Also ja, das heißt, genau, danke. Bruder, Schwester,
richtig.
Cousin, Cousin,
Mutter, Vater, Onkel, sonst irgendwas. Das ist also Großfamilie, ganz klar, Großfamilie. Genau, danke.
Also meistens kommen am Freitag kommen alle Geschwister zu der Mutter. Genau. Mit Kindern und allem. Das ist so der Event am Freitag.
Genau. Und das ist so, und ich meine, ich habe Freunde, die wissen nicht, wo ihr Cousin lebt, ja, in Deutschland, ja. Wenn ich da frage, wo ist dein Cousin, weiß ich nicht. Und also, das ist nicht so wichtig, ja. Aber in Jordanien ist das unheimlich wichtig. Und da, in das hinein, wenn man das versteht. Und ich denke auch, wenn man ins Ausland geht, dann man verliert ja viel von dem Kontext und von seinem Land und sonst irgendwas. Also gerade auch Flüchtlinge, aber auch als... Wenn man zum Beispiel meine Familie, wir kamen ja aus, mein Vater kommt aus Jugoslawien und meine Mutter kommt aus der Slowakei, die haben dann sich irgendwann gefunden, geheiratet und kamen nach Deutschland. Wenn man so im Ausland lebt, da wird zum Teil ja die eigene kulturelle und andere, also sprachlicher Hintergrund wird ja zum Teil noch wichtiger, weil das ist jetzt alles, was bleibt noch von meiner Identität, wo ich herkomme, so, ne? Und ich denke, diese Menschen auch, Türken, Albaner, Bosnier und sonst Leute, die daherkommen aus so mehr familienorientierten Gesellschaften, da ist Familie halt vielleicht noch mal wichtiger für viele Leute, als es vielleicht in der Türkei oder woanders wäre, weil es ist halt alles, was sie haben noch hier. Ja. Ne? Und ich denke, von daher, was du gerade beschrieben hast, trifft, glaube ich, genau zu, dass dann leben sie halt in diesem Gefüge, versuchen vielleicht auch ein bisschen ihr Türkisch-Sein oder ihr Albanisch-Sein oder ihre Identität noch irgendwo zu retten und halt zu bewahren. Und dazu gehören halt gewisse Normen und sonst irgendwas und die Familie und die Erwartung der Familie und die ist wichtig und so. Und dann stehen sollte oder sitzen sollte Jungs oder Mädchen plötzlich zwischen den Stühlen, ja, zwischen der deutschen Gesellschaft, säkular, egalitär, Grundgesetz, ich weiß nicht was alles, ne? Und auf der anderen Seite natürlich eine osmanische Weltanschauung, wo das Ganze halt anders läuft. Ja.
So die Vorstellung der osmanischen Denkweise, dass der Staat Regel vorschreibt, wie du was du tun darfst und was du nicht tun darfst mit deiner Familie. Mhm. Das ist eine Fremdvorstellung für osmanisches Denken. Das ist, als ob der Staat, es wäre dann übersetzt in unsere Welt, es ist das, was wir in der westlichen Welt mit Eingriff in unsere Privatsphäre verstehen. Quasi. Das heißt, wenn der Staat plötzlich Zugang zu all meinen Daten in meinem Computer hätte. Mhm. Das ist eine große Diskussion. Genau. Ne? Richtig, ja. Also für Sie kommt das so an, will der Staat überhaupt sich einmischen in einen Bereich, der denen nicht gehört. Genau.
Ja? Richtig, ja. Wenn der Staat zum Beispiel reguliert, hier, wie viele Kinder du haben kannst.
Ja, das würden wir sofort sagen, das geht nicht. Ja, ja. Und für Sie ist, obwohl es für uns so offensichtlich ist, Ehrenmord. Ja. Das können wir nicht. Aber aus deren Sicht ist es meine Privatsphäre und extrem, extrem komplex.
Ja. Was ich dazu sagen möchte, weil ich auch auf der Konferenz und immer wieder auch das erlebe, ich will damit nicht irgendwas rechtfertigen. Wie gesagt, der Spiegel, ja. Ich sage niemandem, wie er zu leben hat. Oder ich sage diesen Leuten nicht, wie er zu leben hat. Und ich sage auch Deutschen jetzt nicht, wie sie damit umgehen sollen oder sowas. Also das ist jetzt nicht mal nicht der Absicht von meiner Forschungsarbeit oder von diesem Paper, was ich da geschrieben habe, für diesen Artikel, der auch online, also man sich einsehen kann, das ist nicht meine Absicht. Meine Absicht ist nur Verständnis. Also von wegen zu verstehen, wo diese Menschen herkommen.
Ja,
was dann geschieht und wie man zusammenlebt. Und ich sage jetzt nicht einfach deswegen, weil jemand halt aus diesem Gebiet kommt, als Araber oder Türke oder Albaner, und er kommt nach Deutschland, und weil das halt so war im Osmanischen Reich und die Prägung über die letzten 500 Jahre so lief, dann dürfen die so bleiben. Das ist nicht meine Absicht.
Nein.
Meine Absicht war einfach nur, Verständnis zu wecken und zu sagen, schau, die Leute sind anders, aber das musst du nicht persönlich nehmen, das sind nicht zunächst mal gegen dich. Die haben einen ganz anderen Begriff vom Staat und wo der Staat sich einmischen darf und solche Sachen. Und darüber müssen wir reden. Klar, wenn wir zusammenleben wollen, müssen wir darüber reden. Aber das ist eine Sache, die müsst ihr dann quasi in Deutschland reden.
Ja, es ist der Spiegelein, ne? Ja. Spiegelein, ja, Hashtag.
Ja.
Das ist das, womit wir es zu tun haben. Aber nun, wie wir damit umgehen, das ist nicht die Antwort. Es ist nicht klar. Ne?
Aber ich meine, im Endeffekt, was mir halt eben so aufgegangen ist, auch mit dem Videoclip, den du da gezeigt hast, dass wir echt total bescheuerte Argumente haben. Also gerade das Argument steht im Grundgesetz oder so, finde ich, passt nicht. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wenn das so familiengeprägt ist, so eine persönliche, auch emotionale Note hat, dann kann man einfach nicht trocken mit Grundgesetz argumentieren. So, ne? Und wir haben in diesem Podcast auch schon ganz oft über Kraft von Narrative und so gesprochen und sind ja eigentlich auch ganz große Geschichtenfans und so. Und mir hat das nochmal gezeigt, wie anders man einfach Leute erreichen muss. So, ne? Also ich bin sowieso ein emotionaler Typ, ich kann mir Fakten sowieso gar nicht merken, aber wie hilfreich das einfach ist. Und in meiner Arbeit mit vielen Geflüchteten und so habe ich gemerkt, dass je mehr man sie auf der menschlichen Ebene erreicht, desto näher kommt man sich. Ne? Also gerade die Geflüchteten, die halt eben ihr soziales Netzwerk und ihre Familie und so auch verloren hatten erstmal und dann auch was Neues gesucht haben, die konnte man halt eben genau auf dieser Ebene dann halt eben sehr gut erreichen. Ne? Also wo ich dann die Respektperson war und sie dann auch damit umgehen mussten, dass ich eine Frau bin und gewisse Dinge sagen durfte, das ging aber nur, wenn ich ihnen einfach auch das Gefühl des Gegenrespektes gegeben habe.
So, ja, ne? Das ist eine gute, Kurve. Jetzt sind wir gerade dabei zu überlegen, was machen wir mit dem Bild im Spiegel, die wir jetzt gerade sehen. Weil ich glaube, mit Sicherheit, das Grundgesetz ist für uns mehr oder weniger darunter stehen wir alle. Ne? Also das heißt, meine Familie kann mir nicht irgendwas von mir erwarten, die dazu führt, dass ich das Grundgesetz auch verletze. Also das ist so selbstverständlich in der deutschen Gesellschaft drin. Also die können nicht von mir erwarten, dass ich jemanden töte. Das ist, weil da stehen wir darunter und würden die Leute gar nicht auf die Idee kommen, in dieser Weise zu argumentieren. Nun, aber für Leute, die dahinter stecken, also genauso wie Safir auch gesagt habe, so wenn wir mit dem Grundgesetz argumentieren, dann macht unser Argument einfach keinen Sinn, weil das hat nichts damit zu tun, aus deren Sicht. Ne? Und ich habe auch festgestellt, bei einer oder anderen Flüchtling, ich bin ja schon fast 50 und die sind teilweise sehr jung, ich habe festgestellt, dass ich sehr schnell in eine Onkelrolle gekommen bin oder Vaterfigur geworden bin und dass plötzlich meine Einflussmöglichkeit das ganz, ganz anderes war. Mhm. Auch denn zu sagen, es ist in Ordnung oder das darfst du nicht. Dass und dann halt auch einzuführen, hey, das Grundgesetz ist wirklich wichtig. Es ist wirklich, ne, und so weiter. Und dahin eine neue Wertvorstellung zu geben, aus dieser Autorität und vertrauensfamiliäre Position heraus, ist ganz anders. Mhm. Ganz anders als eine fremde Person, die argumentiert nur mit der, ne, mit dem Gesetz, dem Grundgesetz. Mhm. Ne. Macht es komplexer, es ist schwieriger, aber es erklärt mir auch ganz viel, auch warum. Also gerade auch, wenn ich merke, dass der andere mich in seine Familie hineinholt, also von Respekt her, wie viel Verantwortung wir damit auch tragen. Ne? Weil das heißt, wir gehören jetzt zu den Leuten, die in gewisser Weise auch eine normative Funktion auch in deren Leben auch haben können.
Definitiv. Ja. Also ich meine, das Schwierige ist halt eben, wenn man seine Richtlinien über Ape und über Familie und Gesellschaft hat, ist halt eben, dass man keine Gleichheit und keinen Maßstab hat. Ne? Also Gerechtigkeit ist, glaube ich, da immer ein Problem. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so von meinem Herzen finde ich das ja irgendwo doch ein schöneres System. Es ist einfach eine andere Verbundenheit von unter Menschen, die ich auf einer gewissen Ebene, wenn sie nicht so ungerecht und so wenig nach einer Richtlinie wäre oder so, eigentlich schön finde. Ne? Also ich bin diese familiäre und auch dieser Gruppenzusammenhang halt, finde ich einfach, ist ja auch was unglaublich Wertvolles, was uns irgendwie verloren geht durch unser Systematisieren. Yeah. So, ne? Also
es hat definitiv, die Kultur ist viel, viel mehr beziehungsorientiert. Nicht so sehr sachorientiert oder gesetzesorientiert. Es geht um Menschen, ja, um Beziehungen.
Und das würde auch erklären, warum Frauen auch dieses System auch verteidigen. Also teilweise, auch obwohl sie sehr benachteiligt sind. Wenn du so überlegst, wenn du da die Mutter bist mit den 7 Kindern, die zu Besuch kommen, mit ihren Kindern, die das auch achten und die das auch, das ist auch eine gewisse Erfüllung, finden sie da auch da drin. Ne? Mhm. Kreiert ein System, das sich selbst erhält. Ne? Auch nochmal, ich beschreibe jetzt auch nur, was Sie verstanden haben, weil ohne zu verteidigen, aber man hat so ein gewisses, also der Blick wird weiter, einfach durch diese Argumentation, diese Erklärung, wird unser Blick einfach weiter.
Die Sache bei dieser Familienorientierung ist einerseits was Schönes, etwas auch, ich würde sagen, so sind wir gebaut, sehr tribal, sehr stammesorientiert als Menschen. Das ist so, so funktionieren wir, wenn wir es nicht haben. Wir schaffen uns dann quasi neue Stämme, neue Gruppen von Menschen, wo wir dazugehören müssen. Ja. Unsere ganze Identität funktioniert sehr stark über Gruppen und sowas, ja, und Familien oder Stämme. Aber das andere ist, dass natürlich in so einer, gerade zum Beispiel in Jordanien oder so, die Familie ist so stark, da ist die Meinung vom Einzelnen unter Umständen unwichtig. Mhm. Und man ordnet auch seine Meinung einfach da auch ein Stück weit bewusst oder unbewusst. Da gibt es ja auch psychologische Mechanismen in uns drin, die dann auch durchaus in der Lage sind, eigene Meinungen quasi zu unterdrücken oder halt einfach andere Meinungen anzunehmen und sich quasi so unbewusst selbst zu manipulieren, dass man da irgendwo mitmachen kann. Oder das kennen wir ja auch aus unserem Leben in Deutschland. Das ist nichts typisch Arabisches oder sowas, aber rein Menschliches. Aber was ich sagen will, man wird auch zum Teil gelebt in solchen Familien. Da wird dann einfach halt dann entscheiden halt andere Leute, die Gruppe oder vielleicht irgendwelche Patriarchen oder Mütter oder irgendjemand über dein Leben. Da entscheiden halt Leute, was du studieren wirst oder sowas. Dann entscheiden Leute vielleicht auch mit oder sogar ganz selten, also je nachdem, nach Familie, da entscheiden zum Teil auch Leute, wen du heiratest oder haben da was mitzureden oder wo du wohnst und so weiter und so fort. Und das ist dann, und dein Geld ist nicht unbedingt dein Geld, das ist das Geld von der Familie, ja, je nachdem, wer gerade Geld verdient. Der schüttet es halt vielleicht in so einen Familienpott mit rein oder der Vater verwaltet es und so, ne?
Ja, okay, krass.
Und also das sind dann auch, sag ich mal...
Nicht sehr romantisch.
Vor allen Dingen, ich hab am Freitag schon mit einem geredet. Was macht man eigentlich, wenn man seine Familie nicht leiden kann? Da hat man echt die A-Karte gezogen, oder?
Da ist das schwierig dann, ja.
Genau. So, ne? Also ich meine, im Endeffekt, wenn das ganze soziale Netzwerk einfach auch auf Familie aufgebaut ist, dann ist es total schlecht, wenn man seine eigene Familie doof findet, weil man ja auch nicht so ohne weiteres ein neues Netzwerk aufbauen kann.
Okay, aber hier, die Familie doof finden, ist wahrscheinlich eher ein Konzept, wie wir jetzt denken, oder? Weil für sie... ist diese Option gar nicht.
Ist meine Familie.
Ist meine Familie. Ich habe gar keine Option, sie doof zu finden oder toll zu finden. Also
das frage ich manchmal meine Studenten auch. Aber dann, es gibt schon welche, die sagen, ich mag meine Familie nicht. Aber dann kommt die Klasse und dann sagt die Klasse, Elb.
Das ist,
dann sagt die Klasse, was? Familie? Familie ist das Wichtigste. Und dann wird es so. Eigentlich würde ich es gar nicht sagen. So funktionieren solche Gesellschaften.
Ich würde noch einen neuen Aspekt reinbringen. Und zwar dieses Ape-Konzept, das ist, glaube ich, hier in Deutschland nicht so wahnsinnig bekannt. Wir haben ja mehr so das Vorurteil, dass in der arabischen Welt der Islam alles bestimmt. Deswegen gibt es hier die große Angst vor der Islamisierung. Könnt ihr noch ein bisschen was dazu sagen, zu der Rolle von dem Islam in dieser Gesellschaft, das ein bisschen einordnen? Und du hattest gestern das auch ein bisschen mit Feminismus in den
Zusammenhang gebracht. Ganz witzig, genau. Das ist richtig. Auch in der Literatur oder sonst irgendwo, oft sieht man so the Islamic Middle East oder der islamische Nahe Osten oder die islamische Welt. Arabische Welt gleicht oft dann gleich der islamischen Welt. Aber das ist ganz schnell da und man denkt dann auch vielleicht hier bei diesen jungen Leuten sowas, wird dann gleich oft auch der Islam, die Religion irgendwie als hermeneutischer Schlüssel irgendwie benutzt, um das zu verstehen, was die machen, was die sagen, sowas, ja. Ja, und das ist ein Punkt, da bin ich der Einzige und nicht der Erste in dem Bereich, die davon sprechen, dass wir im Grunde das Ganze, wie kann man das sagen, so desakralisieren muss, unsere Sicht vom Nahen Osten oder dann Middle East im Englischen. Das heißt, Religion ist bei Weitem nicht so wichtig, wie viele Leute denken, dass sie ist. Wie schon erwähnt, Ape ist wirklich das, was treibt. Und was die Gesellschaft viel stärker prägt als Religion, laut den Leuten, die ich interviewt habe in Jordanien. Da ist aber eine Entwicklung dahinter. Da ist auch zunächst mal die Entwicklung dahinter, dass die arabischen Staaten wie viele andere Länder auch ja eine Phase des Nationalismus durchgemacht haben, wo sie quasi erwacht sind als Volk, ja, das arabische Volk, dieser ganze sogenannte Pan-Arabismus, wo sich alle Araber zusammenschließen sollten, Abdul Nasser und sonstige Sachen. So die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts stand ganz stark unter dem Vorzeichen. In der Zeit übrigens hat man so diese traditionellen Vorstellungen gehabt, aber in Ägypten, in Kairo zum Beispiel, in den 40ern, 50ern Jahren und in Jordanien, in Amman, also in der Hauptstadt, nicht außerhalb, aber in der Hauptstadt, in den 50ern, 60ern Jahren, sogar 70ern Jahren, gab es kaum noch Frauen, die ein Kopftuch trugen. Das Kopftuch, das getragen wurde vorher zum Beispiel, war ein Kopftuch, das war traditionell, aber nicht islamisch. Ich habe Bilder, wo man sieht, wo Frauen ein Kopftuch trugen, also die meisten Frauen. Das war dann traditionell arabisch. Da guckten auch die Haare raus. Nach dem islamischen Recht darf das, also ein Vorstellen darf, dürfen die Haare nicht rausgucken unter dem Kopftuch. Dann verschwand dieses traditionelle Kopftuch für eine Zeit lang, so 20, 30, 40 Jahre, und kam dann 1980 an mehr und mehr in Jordanien, und ich glaube, in Ägypten war schon früher, kam dieses Kopftuch wieder zurück. Aber nicht das alte Kopftuch, sondern jetzt kam es zurück in der islamischen Form, wo alle Haare wirklich versteckt wurden. Also es ist jetzt nicht, dass das Kopftuch zurückkam, es kam ein anderes Kopftuch zurück. Und mit diesem Kopftuch kam auch ein Stück weit Religion vielmehr in den Vordergrund. Man muss auch sich klar machen, dass die arabische Welt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis spät ins 20. Jahrhundert bei weitem nicht so religiös oder so fanatisch religiös, wie manche Leute sich vorstellen, das ist ein Araber, der ist ein Muslim und so weiter. Ich weiß von mehreren Leuten, wie ihre Väter oder Großväter Mitte des 20. Jahrhunderts relativ, ich sag mal, den Islam sehr locker genommen haben. Auch relativ wenig darüber wussten. Manche dann so plötzlich quasi mittel im Ramadan, also im Fastenmonat, es ist ja Ramadan, keiner fastet. Also so dieses, es war bei weitem nicht so zentral bei den Leuten oder auch in Moschee gehen. Dass relativ wenig Leute in die Moschee gingen, auch in den 40ern, 50ern, 60ern. Es gab zwar Leute, aber es war bei weitem nicht so wichtig, wie es dann später geworden ist. Und die Vermutung, die man hat, ist, die arabische Welt, die ganze Sache mit der Identität der Nation, 1967, ne, das war so der große Schlag, der Kampf zwischen den Arabern und Israel, der Sechstagekrieg, der im Grunde diese arabische Illusion, ne, der großen arabischen Nation irgendwie zerstört hat. Oder da war dann vor wahrscheinlich schon, waren Risse drin, aber das war so der Todesstoß und danach ging die Luft raus aus diesem arabischen Nationalismus. Der hat dann irgendwie die Kraft verloren. Und dann entsteht halt ein Vakuum, wer sind wir denn? Ja? Und man muss halt, eine andere Sache, die ich versuche immer wieder zu betonen, und da kann man sich auch sehr gut Bücher durchlesen von verschiedenen, auch deutschsprachigen Leuten wie Lüders mit seinen verschiedenen Büchern, der das sehr gut darstellt, wie die arabischen Staaten vom Westen, Frankreich, England und anderen Staaten, gedemütigt wurden über die letzten 200 Jahre, wie sie aufgeteilt wurden, ja, wie Staaten die Linien gezogen wurden von Churchill und seinen Kollegen und so. Also wie da einfach völlig quasi menschen- und völkerverachtend einfach gearbeitet wurde. Aus eigenen Interessen heraus und dieses gedemütigt fühlen, auch die Muslimbrüder sind entstanden im Grunde, wenn man sich die Schriften ihres Gründers anguckt, wie der oft von der Demütigung der Briten spricht, ja, da kann man im Grunde was fühlen von, da war jemand, der war verletzt, ja, der ist gedemütigt, ja, und dann wie können wir diese Verletzung, dieses Gedemütigtsein überwinden? Suche nach Identität und Würde und nach einem Narrativ, ja, was mir wieder einen Sinn und eine Würde gibt und sonst irgendwas. Und wie gesagt, zuerst waren die Muslimbrüder jetzt nicht so erfolgreich. Zuerst war dieser Nationalismus dran. Und als da die Luft rausging, dann hat man sich halt besonnen auf das islamische Narrativ wieder. Ich persönlich würde behaupten, und manche geben mir da auch recht, dass dieses islamische Erwachen, was wir haben seit den 80ern, das fing dann verstärkt natürlich an mit der islamischen Revolution in Iran und wurde dann immer stärker. Die arabischen Staaten, auch die Golfstaaten mit ihrem Geld und auch die Saudis haben sehr viel investiert auch in die Islamisierung, die Re-Islamisierung auch von Jordanien und anderen Ländern. Aber da entstand irgendwas, so diese Idee und diese Identität, der Islam. Aber ich würde behaupten, mehr als ein Identitätsspender und weniger. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Leute nicht an Allah glauben, dass eine Religion nicht wichtig ist oder sowas. Ja, aber ich behaupte als mehr als Kultur- und Sozialwissenschaftler, mir scheint, dass da ganz starke soziale, psychologische Bedürfnisse da waren, und das die glorreiche Zeit des Islam, also wir sich zu besinnen, wir sind ja Muslime und wenn wir uns nur wieder Gott zuwenden, dann wird er uns wieder eine Position verschaffen und so weiter. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Rolle, auch in Deutschland, denke ich, bei den Türken, zum Teil, dass Islam zum Teil eine Identitätsgeschichte hier, also eine Rolle spielt bei der Identitätsfindung und zunächst mal gar nicht zu erklären ist, einfach nur als ein religiöses Phänomen.
Und diese, identitätsstiftende Komponent würdest du, also nach deiner Forschung, schauen, dass diese, dass das anderes ist, dass Islam separat zu betrachten ist als von dieser Ape.
Ja.
Diese gesellschaftliche etablierte Norm.
Ja, da kommen wir so quasi so ein bisschen in Muddy Water, also so eine Vermischung, da so ein Brackwasser irgendwann. Was mir scheint, dass zum Teil das Lustige ist, dass Leute mir sagen, als 1980 hat die eine Frau zu mir gesagt, als sie ihre Schule geöffnet hat und dann kamen Frauen zum Vorstellungsgespräch, es war keine einzige dabei mit Kopftuch. Heute haben fast alle Frauen, fast alle Lehrerinnen, die bei ihr arbeiten, Kopftuch. Und sie, andere sagen zu mir, die jetzt Kopftuch auch trägt, sie hatte kein Kopftuch, sie ging mit ihrem Mann in die Golfstaaten damals, und die Golf-Araber hatten immer schon, waren mehr traditionell, und da war ein Kopftuch und so, und sie kam dann mit einem kurzen Rock und ohne Kopftuch, ne? Und da war sie zu Besuch, da mussten sie ein Handtuch bringen, damit sie sich über die Knie legen kann, weil sie sich so geschämt hat und so weiter und so fort. Die hat dann angefangen, Kopftuch zu tragen. Einfach aber nicht aus religiöser Überzeugung heraus, einfach weil sie peinlich war. Und andere sagen, und dann sagt sie zu mir, und habe ich gefragt, ja, über was war denn passiert in Jordanien, warum fing dann das Kopftuch an? Dann sagt sie, ach, das war nur eine Mode. Also interessant, ich denke, das ist mehr diese zum Beispiel, also gerade dieses Kopftuch, als was das islamische Kopftuch kam auf mehr und mehr als eine Art Mode. Und ach genau, und ihr habt vorhin erwähnt, Feminismus, da gibt es ein tolles Buch, das Titel, das ich wieder vergessen habe, eine Araberin, eine Ägypterin, die als Professorin arbeitet, einer der großen Unis in Amerika, und eine Geschichte geschrieben hat, über das Kopftuch quasi, in Ägypten und der arabischen Welt, und das analysiert, und das Kopftuch verschwand 30er, 40er Jahre in Ägypten. Und es kam dann wieder, aber es scheint so, es kam dann wieder zum Teil aufgrund von Frauen, von jungen Frauen, die jetzt an die Universität durften. Die Universitäten wurden geöffnet, auch für Frauen, und plötzlich hat man eine gemischte Gruppe gehabt. Da saßen Männlein, Weiblein plötzlich nebeneinander auf engstem Raum, im Bus, in den Hörsälen, sonst wo. Und sich dann natürlich ein Kopftuch aufzuziehen, war auch ein Stück weit ja auch Signal und auch eine, also quasi, lass mich zufrieden, fass mich nicht an, ich bin anständig. Und so als Schutz gegen irgendwelche Vorstellungen von Männern, dass sie sich da irgendwie, dass sie nichts falsch verstehen, ja. Und das Witzige ist, dass da im Grunde ja das Kopftuch quasi von Frauen, die den Frauenrechte, man könnte fast sagen, also mit einer gewissen feministischen, ja, also Attitude, ja, haben da Frauen dann sich ein Kopftuch aufgezogen, um sich eben als Frauen zu behaupten gegen Männer und gegen Missbrauch vielleicht von Männern in der Öffentlichkeit. Und in Jordanien habe ich was Ähnliches beobachtet, in zwei verschiedenen Plätzen, wo ich erst erstaunt war, da gibt es Frauen, ältere Frauen sind das, die sind sehr, sehr, also ihrem Glauben widmen sie sich, sind sehr islamisch, ja, mit Kopftuch und Beten und sonst irgendwo, aber sind auch sehr aktiv in der Öffentlichkeit, auch so quasi haben da verschiedene Organisationen geschaffen, so Entwicklungsorganisationen oder andere Sachen, und sind da wirklich auch sehr, haben sich da auch angelegt mit einem Bürgermeister, der das nicht wollte und sonst irgendwas. Ach, das sind nur Frauen, und die sind also wirklich, wirklich starke Frauen, aber sehr Islam zugewandt. Und es war witziger, weil offensichtlich, das ist Ape. Diese Schamgeschichte, diese traditionellen, diese gesellschaftlichen Normen, die kann man so schlecht manipulieren oder verändern. Sonst, die gibt es nicht geschrieben, es gibt keine Experten und es gibt niemanden, der wirklich entscheidet. Das ist so invisible hand, das passiert irgendwie irgendwo und pff, wer weiß so wo.
Willkürlich.
Ein Stück weit, du hast da keine Handhabe. Mhm. Aber du hast beim Gesetz, ja, beim legalen, also beim staatlichen Gesetz oder bei religiösen Gesetzen, da gibt es einen Text, auf den kann man sich berufen. Man kann sagen, da steht aber. Man kann argumentieren. Es gibt Experten, es gibt Entscheidungen. Da hat man, und da muss man schon Islam auch zugestehen, das islamische Recht verglichen mit diesem Rape Code, ja, diesem,
ist ein Fortschritt.
Ist ein absoluter Fortschritt für diese Frauen. Und da habe ich dann verstanden, wo ich zuerst überrascht war, jetzt für mich, weil für mich zunächst mal die Scharia nicht unbedingt der Ausdruck von Gleichheit und Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist, weil es da doch einige Unterschiede gibt in den Rechten von Mann und Frau. Für diese Frauen aber eindeutig, dass ein Fortschritt ist, sich in diese Richtung zu begeben, weil sie damit ganz klare Rechte auch haben, verbriefte Rechte, auf die sie pochen können.
Sie haben dann sozusagen den Islam als Schutz genommen, ja, genau. Um diese Willkür des Elb, der Schande, zu entziehen.
Richtig.
Dadurch können sich in der Öffentlichkeit auch anderes, aber das, was du versuchst, ja zu sagen, hey, ich bin eine anständige Frau, obwohl ich das und das mache, die benutzen den Islam auch genau dafür.
Richtig. Und das war für mich, war das erst, als zuerst war ich überrascht, ja, weil das nicht immer im Kopf zusammenpasste, ne? Und dann, genau was du gerade gesagt hast, dieses auch, besonders wenn ich quasi ein besserer Muslimer bin, als du ein Muslim bist.
Dann
was willst du eigentlich
von mir? Was willst du von mir dann sagen, dass das, was ich bin, tue,
Richtig, na? Schau mich mal, an. Ich bin doch eine bessere Muslimin als du. Ja. Und zum Teil stimmen sie auch einfach, ne? Die sind dann vielleicht ein bisschen mehr lax, die Männer, ne? Und die Frauen.
Ja, es erinnert mich ein bisschen an die feministische Bewegung hier in Europa, wo die Frauen durch harte Arbeit, nachdem sie jetzt Leistung auch brachten, und das dann zu sagen, hey, wir sind anständige Frauen, wir brauchen die gleichen Rechte. Na, sozusagen, die haben sich einen Platz erkämpft und daraus, aus dieser Würden, dann versucht dann die Rechte in der Gesellschaft auch einzufordern. Ne? Also schon eine Parallele, obwohl man würde nicht da kommen, dass der Islam wirklich dieser Rahmen sein kann für Menschen.
Ja, es ist so.
Würdest du sagen, dieses Konzept von Schande ist auch etwas, was man in Deutschland findet, unter Deutschen?
Also man spricht ja in der Anthropologie oft von gewissen schuldorientierten und schamorientierten Gesellschaften und die Deutschen oder der Westen allgemein gilt vielleicht mehr als schuldorientiert und zum Beispiel die Araber oder Japaner oder Asiaten und im Grunde der größte Teil der restlichen Welt gilt mehr oder weniger als schamorientiert. Aber ich denke, was du sagst, ansprichst, ist absolut richtig. Es gibt sehr viel Scham und Schamemotionen regulieren sehr viel von unserem Verhalten in Deutschland. Wir sind weitaus mehr schamorientiert, als uns das bewusst wird, auch als sogenannte schuldorientierte Gesellschaft. Immer wenn eine Gruppe wichtig ist oder wenn andere Menschen wichtig sind, immer da, wo das, was andere Menschen denken über mich, wichtig ist, da handelt es sich dann quasi um Scham, eine Schamemotion.
Mhm.
Und das ist uns allen wichtig. In der Familie, in der Schule, in der Street Gang, beim Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Gemeinden, denke ich, sind deutlich mehr schamorientiert als ihre Umgebung normalerweise. Weil es ist wichtig, was die anderen denken. Man gehört zu einer Gruppe. Man hat ein Gesicht, Gesichtsverlust, ja, diese ganzen Sachen.
Dieser Status in der Gruppe zu gefährden. Ne? Das ist, sobald es gefährlich wird, unser Status in der Gruppe, dann fangen wir uns auch darüber nachzudenken, was denken die anderen und dann unser Verhalten dementsprechend anzupassen.
Genau, und diese Street Gangs in Amerika oder in Deutschland sonst wo, ja, wo plötzlich eine Gruppe zusammen ist und da ist man da, das ist ja schamorientiert bis zum Anschlag, ja. Ich meine, da, was da abgeht, ja, die Ehre, wie ich mich da, auch im Militär natürlich wird sehr stark mit dem Schamgedanken oder dem Ehrgedanken Scham gespielt.
Ja, oder wie ich mich anziehe, ne? Ja, also das heißt, trage ich die richtige Klamotten oder nicht, oder ist mein Handy die richtige Marke oder nicht, also das heißt, bin ich in den Social Media beliebt oder nicht.
Jetzt mit den ganzen Selfies, das wäre natürlich eine Wahnsinnsuntersuchung, ne? Also wenn da jetzt jemand zuhört und auch noch ein Thema sucht, also es gibt wahrscheinlich in diesem Podcast mehrere Sachen, wo es sagt, da hätte ich noch eine Frage und da gibt es einige Möglichkeiten zu forschen, aber das ist auch da eine Frage, inwiefern, was passiert momentan mit diesen ganzen Selfies und dieser Selbstdarstellung. Inwiefern, das ist ja kein, das hat ja nichts mit Schuldgefühl und sonst was zu tun. Das hat ja was mit zu tun, was denken andere über mich, ja? Und wenn ich nicht gut dastehe, ja, wenn ich gut dastehe. Und die Angst vor Ablehnung ist im Grunde ja so der Kern von der Schamemotion. Und wenn ich mich dann das Gefühl habe, oder erstmal ist mir peinlich, oder ich fühle mich abgelehnt, oder die anderen lehnen mich ab, oder schmeißen mich aus der Gruppe raus, oder sowas, das sind Schamemotionen. Ich denke, das ist, also ich denke, es ist sehr, sehr stark da.
In, ja, ich glaube, in der Richtung Social Media, darüber haben wir auch geredet, dass es wird mit Sicherheit auch ein großer Einfluss auch in der arabischen Welt, auch wie, ja, weil es ist ein neuer gesellschaftlicher Raum, mhm, die auch mit neuen gesellschaftlichen Regeln kommen, mhm, die da einen Einfluss haben würden in das, was Ape ist und das, was nicht Ape ist. Ne? Also ich glaube, das wird sich einen Einfluss ergeben in den kommenden, ja, Jahren.
Ich glaube, dass es ein Stück weit Freiheit ist.
Ja,
Social Media. Social Media ein Freiraum sind, wo mehr Freiheit ist, als es im wirklichen Leben gibt, mhm, weil es nicht so einfach zu kontrollieren ist.
Und dann, wo vielleicht so ein gewisses Massenverständnis entsteht für Dinge, die wir eigentlich brauchen und wollen, die nach draußen in der realen Welt als Ape gilt, wenn du das ausdrücken würdest. Ne? Das ist eine interessante Dynamik.
Ja, eine spannende Untersuchung.
Ja, genau. Also, definitiv.
Also rein empirisch mal so.
Welcher Einfluss Social Media haben auf, ja, auf die Entwicklung?
Ja. Also, der Spiegel ist da, ich glaube auch für uns, also zu erkennen, ne, dass unsere, vielleicht unsere Schuldgesellschaft gar nicht so viel anderes ist, ne? Also wir auch doch mit Scham auch arbeiten und leben, das ist erstmal der andere Teil des Spiegels, aber dass diese Argumente, steht in unser Grundgesetz, die jeder Deutsche überzeugt, oh, sollte ich damit aufhören, einfach keine, mhm, Auswirkung für eine osmanische, mhm, geprägte Kultur vielleicht auch hat. Ne?
Du hast, glaube ich, am Freitag auch gesagt, dass Christen in den arabischen Ländern genauso diese Schamkultur verinnerlicht haben.
Ja.
Und teilweise dann auch mit Ehrenmorden und,
ja,
so weiter.
Ja.
Das ist eben das. Ne? Das, ja, das hat einfach nichts mit Religion in erster Linie
zu tun. Zunächst mal mit Religion,
ja, zu tun. Das war für mich schon...
Das hat mich auch entsetzt, Eye-opener, als ich das verstanden habe.
Ja.
Habe ich erst nach vielen Jahren eigentlich verstanden, dass Ehrenmorde auch unter Orthodoxen oder,
ja,
in Christen stattfinden.
Ja. Für mich war es auch, ich habe auch sehr viele Arbeitskollegen, die auch aus solchen Kulturen auch kommen und, mhm, sehr unterschiedliche Bildungsschichten, unterschiedliche Erfahrungen. Und ich habe auch schon selber persönlich erlebt, was es heißt für ihren Mann zu sagen, nee, ich orientiere mich nach anderen Werten. Ich will tun das, was für mich richtig ist, was ich glaube, was für mich auch passend ist. Und den Preis, den sie zahlen. Mhm. Der Preis für diese Freiheit ist Isolation. Also ich habe eine, mhm, Arbeitskollegin, die plötzlich, weil sie mit einem, ich will jetzt nicht viel Details auch erwähnen, damit man sie nicht identifiziert, aber die einfach durch bestimmte Entscheidungen, die sie getroffen hat, mhm, geächtet wurde von ihrer Familie, demmaßen, dass seit Jahren kein Kontakt mehr auch da ist. Die, mhm, Schwester hat gewagt, sie ab und zu mal anzurufen, aber wenn die, mhm, anderen wissen, dann ist sie auch gefährdet.
Mhm.
In Deutschland aufgewachsen, die ganze Familie.
Mhm.
Ja? Und jetzt habe ich besser verstanden, was für einen Preis wir von Leuten auch verlangen, die, mhm, sagen, hey, lehnt dich gegen deine Familie,
hm,
ab, ja, und wendet sich unsere Werte an, von, hm, Freiheit, von Gleichheit, von Gerechtigkeit auch für alle, hm, unabhängig von das, was die anderen sagen.
Hm.
Das ist ein hoher Preis, die man manchmal auch bezahlt.
Hm.
Und ja, das hat mich auch nochmal deutlich gemacht, auch wieso, was wir von den Leuten auch verlangen, hm, einfach ohne denn eine andere... Alternative zu geben.
Ja, das, ja, ist das Eigentliche, dass wir eigentlich von ihnen verlangen, lass deine Familie hinter dir. Ein Orientale ohne seine Familie ist wie ein beinamputierter Mensch.
Ja, ja.
Und, aber dann, ja, kommen sie in unsere individualistische Gesellschaft und finden eigentlich keine Gruppe, die als Familienersatz,
ja,
in dem Maß... Sie müssen total umstrukturieren.
Genau, wenn auch gerade zum Beispiel Gemeinden sich überlegen, Menschen da zu helfen, aufzunehmen und sowas, ja, die Frage ist natürlich dann, okay, wir können Familie sein. Ja, kannst du das? Weil, wie schon vorhin erwähnt, Familie heißt für solche Menschen weitaus mehr, als nur sich ab und zu mal für einen Kaffee zu treffen und, ja, ein bisschen miteinander reden, sondern,
mhm,
das ist dann, da sind zum Teil Verbindungen oder Verbindlichkeiten da.
Mhm.
Und da wirst du unter Umständen auch gelebt von deiner Gruppe. Und das ist halt dann wieder die Frage, wie weit wollen wir dann quasi wirklich Familie sein?
Wie weit können wir?
Aber auch die Bereitschaft, wie viel von meiner Freiheit Und von meinem Individualismus bin ich bereit aufzugeben, den Punkt. Aber wie gesagt, das ist wieder Debatten, die ihr führen müsst.
Erzählt mal, die Organisation, wo ihr seid, wie kann man euch da unterstützen?
Genau, das ist Provide, heißen die. Provide, also provide-ev.de. Und wenn ihr da guckt, dann findet ihr uns als Mitarbeiter unter Jordanien. Und da ist auch eine Bankverbindung und alles da.
Ist eine gemeinnützige Organisation.
Da findet ihr auch mehr Informationen drüber. Es ist eine kleine Organisation. Wir sind eine christliche Entwicklungshilfeorganisation. Wir arbeiten aufgrund von dem christlichen Weltbild. Du hast zum Beispiel gestern erzählt von der Organisation IJM, war das, ne? Die kümmert sich um Gerechtigkeit weltweit, aber halt eben basierend auf ihrem christlichen Weltbild. Genau. Und das machen wir auch als Entwicklungshelfer. Aber es ist halt ein Verein, der lebt von Spenden. Von daher, wenn jemand. Es gibt auch noch andere Mitarbeiter dort. Man kann sich ja umgucken.
Und machen zum Teil ganz
spannende, machen ganz spannende Projekte.
Ja, aber eure Arbeit auch da ist definitiv ein unterstützenswert. Also ich sehe das extrem wichtig, diese Spiegelfunktion auch. Und auch ich habe mich schon immer geärgert, auch gerade auch, ich komme aus Brasilien, über Westler oder Missionar, die oder andere, die soziale arbeiten, die kommen da nach Brasilien und fangen an, uns einfach mal zu erzählen, alles, was ihr macht, ist scheiße. Und das, was wir euch zu geben haben, ist super. Also es ist wirklich, ja, wenn du an anderen Ende des Spektrums bist, das ist einfach scheiße. Man fühlt sich einfach, oh Mensch, wieso bin ich hier geboren und wieso bin ich so
blöd.
Und das ist nicht sehr schön. Ich habe das auch erlebt.
Ja.
Ich habe aber auch erlebt, Leute, die gekommen sind und mit wertschätzender Interaktion und Freundschaft und Leben teilen und Leben geben, genau diese Funktion auch hat mir geholfen, habe auch zu sehen, wie lebe ich eigentlich und muss ich auch so weiterhin leben oder gibt es andere Lebensentwürfe? Und diese sind die ganz besonders Ted Wright, einer Amerikaner, Schwarzen aus Südstaaten, in eine weiße Missionsgesellschaft, die definitiv mich nicht von oben herab behandelt hat und die mir auch nicht die ganze Zeit nur erzählt hatte, was ich zu tun hatte, aber mir geholfen hat, wirklich selber meine Erkenntnis und meinen eigenen Weg zu geben. Und deswegen, das, was ihr macht, extrem, extrem wichtig. Und ich finde, ja, also wer jetzt zuhört und unterstützen möchte, das ist einfach ein Dauerauftrag auf ein deutsches Konto.
Gebt nicht 5 Euro, gebt nicht 50, gebt 500.
Und der Herr wird euch segnen.
Inshallah.
Ja, und mal schauen, wie es sich entwickelt, aber das hat uns definitiv geholfen. Also ich bin immer begeistert. Ich bin froh, dass wir geschafft haben, auch da in dem Podcast auch viele der Gedanken, die auch am Freitag auch kamen. Wir hatten dann verschiedene Leute, Syrer dabei, das heißt, diese Diskussion auch mit Araber auch selber zu führen, also wir haben auch einen Iraner dabei, der war hochspannend und sehr, sehr interessant und wir werden mit Sicherheit auch wiederholen. Das glaube ich, das war ein Anfang von einem Gespräch und dann würden wir gerne auch den Crowd hier von Remix und wer auch immer das hört, auch mit informiert. Vielleicht machen wir auch einen Live-Podcast nächstes Mal auch dabei.
Ja, das wäre auch cool. Also ich meine, man kann da ja auch noch viel tiefer reingehen in diese Dynamik von Scham und Schuld und was die Bibel dazu sagt.
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema.
Das ist auch, ne, weil wir ja gerne über Schuld reden und gar nicht über Scham. Vielleicht sich
gerade
das mal
Lutherjahr
angucken,
vielleicht als ein Gegenakzent.
Ja, genau. Ja. Also falls ihr da schon mal ein bisschen weiterdenken wollt, dürft ihr das ja gerne tun. Es war wirklich fantastisch, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Ich habe mich so wahnsinnig gefreut, euch zu sehen. Wow. Ich fand das ganz toll. Ich
habe mich sehr wohl gefühlt.
Ja.
Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ihr konntet auch was mitnehmen für uns. War das auf jeden Fall ein super wichtiges Erlebnis und hat uns auch, glaube ich, sehr weit gebracht mit unserer Offenheit und auch interkulturellen Kommunikation. Das finde ich immer sehr gut. Das war sehr schön.
Ja. Hashtag Spiegelei. Ne? Also
Spieglein, Spieglein.
Spieglein, Spieglein. Vielen Dank.
In der Hand.
Na dann.
Verabschieden wir uns und mal sehen, ob das jetzt einläuten der Sommerpause war oder nicht. wir mögen die Überraschung.
Genau, offiziell sind wir in der Sommerpause.
Jawohl.
Alles klar. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.